Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick. Wenn deine Beine hören niemals auf, wir
machen Giro, wir machen Giro. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten mit Rick Zabel und Tanja Ehrert. Hallo Rick Zabel.
Hallihallo, liebste Tanja. Na, wie geht's dir?
Ich bin überrascht, dass du noch Hochdeutsch sprechen kannst und noch nicht komplett ins Österreichische abgedriftet bist. Jetzt habe ich gerade versucht, sehr Hochdeutsch zu sprechen.
Ich liebe Österreich. Also man muss wirklich sagen, Österreich ist das bessere Deutschland. Also zu dem Statement würde ich mich direkt hier am Anfang hinziehen lassen.
Oh, Hot Take.
Also man muss einfach sagen, es macht wirklich keinen Sinn, dass wir in Köln wohnen.
Ja, wann haben wir das letzte Mal genau über den gleichen Take gesprochen? Letztes Mal, oder?
Ich weiß nicht mehr genau, aber es macht wirklich keinen Sinn. Also unabhängig davon, dass natürlich Köln unsere Heimat mittlerweile ist und die Menschen da toll sind und Karneval und alles Mögliche. Ja. Aber wenn man es mal einfach rein aufs sportliche Angebot und die Landschaft in die Natur bezieht, macht es wirklich keinen Sinn, wenn man so, ich bin heute wandern gewesen und habe so durch die Landschaft geschaut hier. Ich bin gerade in Leogang und es war einfach so, als wenn ich irgendwie mit AI einen Hintergrund generiert hätte, wo ich geschrieben habe, zeig mir Berge und schöne Natur oder so, oder zeig mir einfach eine wunderschöne Landschaft. Und das sieht so surreal aus, weil also ist einfach so richtig geil.
Ja, und vor allem halt, es gibt halt schon Besseres, als eine halbe Stunde aus der Stadt rausfahren zu müssen. Also ich muss sagen, alle Leute von euch da draußen, die regelmäßig Rad fahren und in einem kleinen Ort leben oder zumindest in einer Stadt, die überschaubar ist, keine Ahnung, so wie in Darmstadt, als ich in Darmstadt gewohnt habe, war das ja ähnlich. Man ist halt 5 Minuten rausgefahren, war halt draußen. Ihr macht alles richtig. Muss man sagen. Und alle Leute, die irgendwie in Städten wohnen wie Berlin, Köln, Stuttgart auch absoluter Albtraum zum Radfahren, muss man sagen. Also ich glaube, auf jeden Fall die Steigerung von schlimm ist Stuttgart, was das angeht. Dafür werden mich jetzt alle Stuttgarter hassen vielleicht, aber ich erinnere mich an meine PJ-Zeit in Stuttgart. Da habe ich 4 Monate versucht, da Rad zu fahren. Und man kann halt irgendwie am Neckar flach fahren und man kann halt versuchen, in irgendwelche Weinberge reinzufahren. Aber es ist alles nicht richtig gut. Und Stuttgart ist halt dank Kessellage die meiste Zeit ein einziger Stau. Und dementsprechend wird einem als vorbeifahrender Radfahrer in Stuttgart sehr viel Hass entgegengebracht, weil man deutlich schneller vorankommt als jeder, der im Auto sitzt. Und deshalb, das ist auf jeden Fall die Steigerung. Aber ja, es gibt keinen guten Grund als Radfahrer, wenn man wirklich versucht, mehrfach die Woche aufs Rad zu kommen, dann gibt es wirklich keinen guten Grund, in der Stadt zu wohnen.
Ja, außer berufliche natürlich, ne? Also die meisten ich verstehe, was du meinst. Also es gibt ja schon auch andere, viele gute Gründe, in der Stadt zu wohnen. Und so wie ich jetzt gerade, man darf ja wahrscheinlich immer das Urlaubsfeeling nicht mit dem Alltag vergleichen. Das ist ja irgendwie auch... das ist natürlich auch mal trügerisch. Also jetzt, wenn ich bin hier in einem wunderschönen Hotel hier in Leogang im Paradies Hotel, dann denke ich mir halt auch, klar, für mich ist mega geil, aber für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier, die halt tagtäglich dem Hotelbetrieb nachgehen, die sehen wahrscheinlich das auch ein bisschen anders. Für die ist das halt auch Arbeit und Alltag, ne? Obwohl natürlich trotzdem ja sehr, sehr schön ist, dass es hier, dass man in so einer tollen Kulisse arbeiten kann, das ja, aber das denke ich mir irgendwie auch immer, wenn man so an so krassen Urlaubsorten, so Mallorca oder so, wenn du da so Saisonarbeiter bist, du hast ja überhaupt nichts von dem Urlaubsfeeling, weil du einfach tagtäglich geisteskranke Schichten schieben musst. Stell dir mal vor, du arbeitest im, weiß ich nicht, im Robinson-Club oder so. Ich glaube, das ist schon richtig hart.
Ja, natürlich, aber du kannst ja das Gleiche machen bei schlechtem Wetter. Also ich bin jetzt einfach zum Beispiel hier in Köln, ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit nass geworden und auf dem Weg nach Hause nass geworden. Und dazwischen habe ich ja auch einfach gearbeitet. Und das hätte ich halt auch an einem schönen Ort haben können.
Ja, okay.
Ich erinnere mich, die Krankenhäuser im Allgäu, die haben immer damit geworben, arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Ja, das stimmt ja auch. Aber nee, also ich wollte ehrlich nochmal eine Lanze brechen für Österreich, ohne dass man eine Lanze brechen müsste. Aber ich glaube, das haben wir auch schon mal thematisiert. Ich merke gerade, wie eine Wandlung bei mir stattfindet als Mensch, dass nicht mehr Radprofi sein verändert.
Ach so, ich dachte jetzt deine kurze Zeit in Österreich.
Nein, aber nee, ich wollte dazu sagen, davor habe ich, glaube ich, auch schon mal thematisiert im Podcast, war es immer eine Diskussion, machen wir Urlaub in den Bergen oder am Meer oder wo auch sonst immer.
Ja.
Und irgendwie habe ich mich bei Bergen immer gesträubt, weil natürlich hatte ich auch immer das Rennrad dabei und dann musste man viele Berge fahren oder man ist viel in den Tälern gefahren und da war ich einfach geprägt durch viele, viele Bergetappen, wo ich mich hochquälen musste, wo ich nicht der allerbeste Freund der Berge war und ich habe mich da irgendwie immer sehr eingeengt gefühlt und deswegen war ich immer so der Meertyp eher, da habe ich mich freier gefühlt, da konnte ich den Horizont sehen, das war flach und mittlerweile, also ich habe jetzt das Rad auch nicht dabei, wir waren viel wandern, hier gibt es einen übertrieben krassen Bikepark. Wie gesagt, die Familie stand jetzt im Vordergrund, aber ich habe mir fest vorgenommen, nochmal hier zurückzukehren. Es gibt diesen Epic Bikepark Leogang. Ich glaube, das ist, wenn du Downhill gerne fährst, ein absoluter Traum. Bist du mal Downhill gefahren?
Ja, ich war mal bei einem Trainingslager in der Schweiz, Höhentrainingslager. Und dann haben wir so ein bisschen als Techniktraining so einen Downhill-Tag eingebaut.
Ey, das sieht... Also ich glaube, ich müsste richtig die Anfängerstrecken erstmal anfangen, weil... Wir sind einfach mit der Gondel, wenn man hochfährt, kann man halt die Strecken ganz gut begutachten. Boah, ey, ich glaube, da würde ich mich schon richtig einscheißen bei den, also Respekt vor den ganzen Sprüngen und auch vor den, vor den steilen Kurven und wie die da runterfahren. Habe ich richtig Bock mal zu machen, aber da müsste ich mich auf jeden Fall richtig rantasten. Und dementsprechend wollte ich nur sagen, ich habe so ein bisschen so mein Trauma gegen Berge, lege ich langsam ab. Ich habe auch im Oktober jetzt mit Freunden einen Radurlaub in Mallorca gebucht. Also das, wo ich mich immer bei anderen drüber lustig gemacht habe, die nach ihrer Karriere oder auch bei dir, wo ich gesagt habe, du machst Urlaub, machst einen Radurlaub. Ja, kaum ist man kein Profi mehr, merkt man so, ey, so ein Radurlaub ist richtig geil. Also ich hab dir das ja schon privat auch erzählt. Ich merke, wenn ich jetzt gerade in Köln bin, so ich kann mich nicht so gut motivieren, alleine aufs Rad zu gehen und einfach so für mich zu fahren. Vielleicht mal für 1-2 Stunden, aber nicht so längere Touren. Ich muss da schon immer irgendwie eine Gruppe haben oder Freunde, mit denen ich mich dann zum Fahren treffe. Und dann macht es halt richtig Bock. Aber alleine kriege ich es schwer hin. Aber ich merke auch jetzt schon einfach, wie... jetzt ist mein Sohn wach geworden im Hintergrund, falls man das ein bisschen hört, sorry dafür. Aber genau, wir haben jetzt Mallorca-Bike-Urlaub gebucht und natürlich kenne ich alle Strecken in Mallorca, bin schon 1000 Mal daher gefahren, aber ich vermisse es jetzt schon, einfach aus Spaß mal wieder Berge zu fahren und Trainingsrunden zu drehen und das habe ich jetzt im Oktober gebucht und freue mich sehr auf meinen ersten Radurlaub und sozusagen, ich nenne es auch nicht mehr Trainingslager, sondern es ist einfach ein Radurlaub.
Das heißt, die Inselumrundung steht kurz bevor.
Das wäre eigentlich eine geile Challenge, mal einen Tag Inselumrundung, wäre schon big.
Ich glaube, jetzt müsste man so einmal kurz zurückspulen zum März. Da haben wir auch über die Inselumrundung gesprochen und du so, na, würde ich nie machen, also wenn ich mich recht entsinne zumindest.
Ja,
Und jetzt, fünf Monate später.
Ich tauche jetzt gerade in die sportlichen Challenges ab. Also man merkt ganz klar bei mir, dass ich so ein bisschen ich habe so ein bisschen den Hang zur Realität verloren. Ich weiß nicht mehr.
Nee, das hat sich nicht verändert, das war schon immer so.
Aber jetzt, ich glaube noch mehr. Ich glaube, mein Körper hat vergessen oder mein Körper und der Kopf hat vergessen, wie schlimm Sport sein kann, wie sehr man sich da wehtun kann. Und der Kopf sagt immer, oh, das hört sich doch eigentlich cool an, weil ich mich einfach nicht mehr daran erinnern kann, wie scheiße schwer die ganzen Challenges sind.
Das heißt, du solltest in dem aktuellen Zustand keine sportlichen Pläne für nächstes Jahr schmieden, sonst so Rick Zabel 121 Ironmans nächstes Jahr.
Ja, das würde ich mir, glaube ich, nicht zutrauen. Also spätestens am zweiten Tag hätte ich da abgebrochen. Aber ja, vor allen Dingen jetzt, ich sag mal auch, der Österreich-Urlaub, den ich jetzt hier habe, der hat jetzt auch nicht gerade der, also ich habe tatsächlich jeden Tag Sport getrieben, viel, viel Sport, aber ich habe auch jeden Tag eine Jause eingelegt, wie man in Österreich sagt und ich sag mal so, von Also da wurde schon immer gut geschlemmt. Also ich habe immer ich habe das erste Mal jetzt so auch als Radsportler oder als Radprofi haben wir auch Unmengen gegessen. Das war aber immer okay. Aber ich merke jetzt so, mir ist manchmal, ich überfresse mich immer mal wieder und dann ist mir so schlecht, weil ich so viel gegessen habe. Zum Beispiel heute habe ich auch so wir haben eine Wanderung gemacht, sehr viel gegessen, danach war ich noch in der Sauna und da war mir schon schlecht. Also ich sag mal so, ich glaube, wenn man so viel Fleisch vor allen Dingen, also ich komme dann in Österreich zu Hause, ich achte extrem drauf. Also wir haben jetzt zum Beispiel, also ich esse zu Hause nie jeden Tag Fleisch. So, wenn, dann esse ich bewusst Fleisch und relativ wenig, würde ich sagen. Aber in Österreich, da esse ich jeden Tag Fleisch. Da ist einfach, das gibt einfach so geiles Essen hier. Und danach immer noch, irgendwie ein Germknödel oder Apfelstrudel oder Kaiserschmarrn. Ist einfach alles geil hier. Ist einfach alles geil hier.
Ja, ich muss sagen, ich habe auch so eine richtig ungesunde deutsche Woche hinter mir. Deutsch im Sinne von, man merkt ja, wie hoch der Anteil von Alkohol in unserem Alltag ist. Und ich war am Montag, habe ich mich mit meinem alten Mitbewohner aus Stuttgart getroffen. Und er war halt, ich glaube, er war nicht das erste Mal in Köln, aber halt auf jeden Fall zum ersten Mal so im Brauhaus hier. Und dann sind wir ins Lommi gegangen. Und es ist halt auch ein bisschen länger geworden. Dann bin ich am nächsten Tag zu meinem besten Freund in die Praxis, eigentlich nur für einen Schilddrüsencheck. Aber es war halt so der letzte Termin vor seinem Feierabend, kurz vor 8. Und dienstags machen die immer den Prickel-Dienstag und dann gibt es halt Sekt. Dann haben wir Sekt getrunken und dann war gestern Abend die Verabschiedung von einem von unseren Thoraxchirurgen. Und dann gab es auch so ab 16 Uhr Würstchen und Kölsch. Und jetzt ist gerade mal Donnerstag und ich habe die ersten 3 Tage der Woche auf jeden Fall zu viel getrunken und fühle mich als sehr minderwertige Person. Plus, ich war eigentlich schon, dazu kommen wir jetzt dann wahrscheinlich gleich zur WM, seit ich am Samstag nach Zürich gefahren bin, war ich so ein bisschen angeschlagen und habe seitdem auch nicht mehr trainiert, aber gleichzeitig halt sehr ungesund gelebt. Und freue mich jetzt auch, glaube ich, wenn ich nach dem nächsten Wochenende in Zürich wieder zu Hause ankomme, so ein bisschen gemäßigter am Glas zu sein und fleißiger im Training.
Ja, das ist mal das Gute, wenn man schon komplett mit so einem Gefühl ins Wochenende reingeht und man weiß, da wird es auch nicht gerade besser werden. Lass uns auf jeden Fall gleich über die WM sprechen. Und wir sind ja auch nicht kein Urlaubspodcast, sondern immer noch irgendwie ein Radsport-Podcast. Das heißt, ich beende jetzt auch mal mein Plädoyer für Österreich. Berge mag ich, das Essen mag ich, die Leute mag ich. Ich mag wirklich alles hier. Und ich freue mich dieses Jahr das erste Mal wieder. Also wir haben noch nichts gebucht, aber den ersten Skiurlaub. Ich habe so Bock, mal wieder Ski zu fahren. Das wird super. Ich wollte nur noch eine Brücke schlagen zu dem ungesunden Lebensstil, den wir gerade vielleicht führen. Wer sich davon überzeugen will, dass wir darüber nicht nur reden, sondern dass man uns beiden auch so ein bisschen ansieht, der kann sich ja vielleicht einfach mal die neue Wise-Kampagne anschauen. Die Fotos und Videos, die da entstanden sind. Nein, das hört sich jetzt auch böse an. Die Fotos und die Videos, die sehen super aus.
Nee, es liegt an den Models.
Ich wollte sagen, ich glaube, man sieht uns ein bisschen an, dass wir vielleicht unsere aktive Sportkarriere vor kurzem aufgehört haben.
Ja gut, bei mir, ich habe wenigstens die Ausrede, dass bei mir schon länger her
ist. Nein, so schlimm ist es auch nicht, aber ich habe die beiden Fotos auch gesehen und ich habe die Fotos und Videos gesehen und es ist wirklich von der Qualität der Bilder her richtig geil und richtig schön szenisch. Und aber ich sag mal so, beim Blitzlicht sieht man schon auch viel. Und wenn man selbstkritisch mit sich ist, ist Blitzlicht nicht von Vorteil.
Nee, ich habe auch, als ich dann ich hatte gerade eben auch diese WhatsApp-Konversation mit Marie. Ich so, also dieses Bild, das wir jetzt ja als sozusagen Startbild der Kampagne haben, was halt so das einzig wohl gute Bild von dir und mir zusammen auf dem Fahrrad war, da gucken wir halt beide so in den Gegenwind und es nieselt ja auch. Und wir sehen auf jeden Fall auch aus wie nach 20 Kölsch, habe ich das Gefühl.
Wir sehen aus wie Jonas Deichmann nach seinem 120. Triathlon, ey. Der sah noch fitter aus, muss man ehrlicherweise sagen. Wir sind nur 3 Kilometer gefahren, aber der sah immer noch fitter aus.
Ja, ich muss sagen, also diesen Shared-Post anzunehmen, ist mir richtig schwer gefallen.
Ich habe ihn noch nicht angenommen.
Ach ja.
Aber das Gute ist, wir haben den Humor nicht verloren.
Nee, das stimmt.
Aber
kein Gewicht und kein Humor.
Wenn wir schon mal kurz drüber reden, wir haben ja letzte Folge auch schon einmal geteasert, geht mal, wer wissen will, worüber wir reden, geht auf die Website von Ryzen. Here to Shine Kampagne. Perfekt für die aktuelle Jahreszeit. Nämlich eine Kollektion mit reflektierenden Elementen und Licht hinten dran. Bookman. Es gibt so ein Licht, was man sich hinten dran klippen kann. Das heißt, auch wieder aus Safety Reasons macht es schon sehr Sinn, das zu haben, einfach um gesehen zu werden. Also egal, ob man jetzt die Kollektion sich da bedienen will oder einfach reflektierende Sachen trägt und Licht am Rad hat.
Genau,
jetzt, wo es früher dunkel wird, Abfahrt.
Ich habe mir nämlich jetzt auch Speichenreflektoren gekauft, weil ich die, als meine Neffen zu Besuch waren, an deren Fahrräder gesehen habe und das als gut befunden habe. Und jetzt habe ich mir Speichenreflektoren zugelegt.
Katzenaugen?
Nee, so, also wirklich solche silbernen, wie so Stäbchen, die man um die Speichen rumklippen kann. Und dann ist es sozusagen, wenn dein Rad sich dreht schnell, dann sieht es halt aus eigentlich wie so ein, fast wie ein Scheibenrad.
Wie ein Disco-Fahrrad.
Ja, genau.
Richtig, du bist jetzt eine rollende Disco-Kugel.
Ich bin, ja genau so sehe ich auf den Bildern von Ryzen. Disco-Kugel ist fast noch der. Ich glaube, ich habe letzte Woche gesagt, dass ich aussehe wie ein Walfisch in Alufolie. Aber
eine rollende Disco-Kugel.
Rollende Disco-Kugel ist auch nicht schlecht.
So können wir auf jeden Fall schon mal die Folge nennen. Können wir uns notieren. Rollende Disco-Kugel. Sehr gut. Sehr gut. Aber lass uns endlich zur WM kommen. Es ist die große WM-Woche. Es ist schon einiges passiert. Und das Schöne ist, mit dir haben wir jemanden, der auch live vor Ort ist. Zumindest an den Wochenenden. Du warst letztes Wochenende da. Du bist dieses Wochenende wieder da. Aber wie war es denn erstmal letztes Wochenende?
Genau, also wenn du schon hier die Lanze brichst für Österreich, muss ich auch sagen, die Schweiz hat auch mal wieder nett enttäuscht. Zürich, ich war das erste Mal in Zürich. Super schön einfach.
Ist auch
also
günstig da. Ich liebe, dass es so günstig ist in Zürich. Ist
ja
alles so günstig.
Ich meine, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber tatsächlich habe ich so das Gefühl, dadurch, dass die Preise in Deutschland gestiegen sind, kommt mir die Schweiz jetzt nicht mal mehr so krass teuer vor. Also früher hatte ich halt wirklich so das Gefühl, man wusste halt schon hier so der Döner 3,50 und dann hat man da halt irgendwie so 13 Schweizer Franken bezahlt, aber jetzt zahlt man hier halt auch 10 Euro, dann fühlt sich schon, also da fühlt sich die Differenz halt nicht mehr so krass an. Und auch so ein Kaffee, hier zahlt man auch in der Kölner Innenstadt irgendwie 4,50 für so ein Cappuccino und da halt irgendwie 5 Schweizer Franken. Klar ist es da trotzdem nochmal ein bisschen teurer, aber ich glaube, die Differenz hat sich so ein bisschen angeglichen. Aber zumindest bilde ich es mir ein, vielleicht rede ich mir das auch nur schön. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber man merkt natürlich, es ist eine reiche Stadt. Ich bin da, als ich zum Ziel gelaufen bin, durch eine der...
Haben dich alle mit Geld beworfen.
Genau. weil ich in Schweizer Augen so arm aussehe. Aber durch diese Straße ist dann einfach nur Louis Vuitton, Rolex, Balenciaga, irgendwelche Läden. An jeder Ecke steht entweder ein Ferrari oder ein Lamborghini oder Porsche. Also es ist schon auffällig reich, sage ich jetzt mal. Aber natürlich auch hoher Lebensstandard da in der Stadt dementsprechend. Und sehr, sehr schön auf jeden Fall. Muss aber sagen, in der Kommentatorenkabine merkt man davon nichts. Wir haben so einen Baucontainer, in dem wir sitzen. Und der Baucontainer ist direkt an einem abgesperrten Areal im Zürichsee. Aber das wäre zumindest schön, wenn wir entweder auf die Strecke gucken würden oder auf den Zürichsee. Aber wir gucken weder noch, wir gucken auf einen anderen Baukasten oder auf so einen anderen Baucontainer drauf. Also wir schauen uns einfach nur den PC von jemand anderem in einem anderen Baucontainer an. Und es lohnt, also das ist das, was mir auch dann für Anthony, der ja die ganze Woche macht, der kommentiert ja wirklich jedes Rennen, der sitzt jetzt einfach eine Woche lang in diesem Baucontainer und sieht weder die Strecke noch den Zürichsee.
Ja, schade, ey, das ist natürlich bitter. Aber habt ihr wenigstens ein gutes Hotel?
Ja, doch, das ist gut. Also da kann man nichts sagen.
Und wie bist du jetzt eigentlich hingekommen? Weil du hattest ja Zugprobleme.
Genau, ich bin aber eigentlich dann doch ganz gut hingekommen. Hatte auf dem Hinweg keine Verspätung, auf dem Rückweg auch nur hier die letzten Meter in Köln mussten wir einmal auf der Hohenzollernbrücke stehen bleiben und haben da 10 Minuten verloren. Aber das war die komplette Verspätung bei einer 6-Stunden-Reise, die ich hatte. Und bis auf einen kleinen Fuck-up in Frankfurt hat auch alles gut funktioniert. Ich hatte nur mein ICE wurde von Frankfurt Hauptbahnhof umgeleitet nach Frankfurt Süd. Das habe ich aber relativ spät erst gemerkt, weil das auch nicht so klar kommuniziert war. Und zum Glück kenne ich mich aber in Frankfurt ein bisschen aus und bin dann schnell dahin geflitzt. Aber da habe ich kurz bin ich ein bisschen ins Schwitzen geraten.
Okay, dann lass uns jetzt zum sportlichen Part der Zürich-Reise kommen. Welche Rennen hast du denn kommentiert eigentlich?
Ich habe tatsächlich nur das Frauen-Zeitfahren kommentiert. Ich sollte auch das Männer-Zeitfahren kommentieren. Aber das hat nicht funktioniert, weil ich nicht freikriegen konnte am Montag und das Männerrennen zu spät vorbei war, um dann noch rechtzeitig nach Köln zu kommen, um dann halt montags auch auf der Arbeit zu sein. Deshalb habe ich tatsächlich nur das Frauenzeitfahren kommentiert, genau.
Und dann lass uns drüber reden. Bei den Frauen gewinnt Grace Brown, nachdem sie Olympia gewonnen hat, auch das WM-Zeitfahren. Genau wie bei den Männern, da hat Evenepoel auch nach Doppel-Olympia-Gold auch noch einen Weltmeistertitel geholt. Also echt krass. Und im Gegensatz zu... Obwohl, es war eigentlich in beiden Rennen relativ knapp. Also sehr spannend.
Definitiv. Also bisher würde ich auch sagen, dass die generellen Rennen bisher spannend und knapp entschieden wurden.
Voll. Also Evenepoel gewinnt das Zeitfahren mit 6 Sekunden vor Filippo Ganna. Und Dritter wird Edoardo Affini mit einem, ja schon fast, ich glaube am Ende waren es fast 1 Minute Rückstand, nicht ganz. Jay Vine, der lange ums Podium mitgefahren ist, ist ja mit einem ziemlich krassen Sturz raus, ist glaube ich 5. geworden. Aber genau, der wäre so ein bisschen um Bronze noch mitgefahren. Und bei den Frauen gewinnt Grace Brown vor Demi Vollering. Und ich weiß gar nicht mehr, wer Dritte ist, aber ich weiß noch, dass Antonia Niedermayer als Vierte ein super starkes Rennen geliefert hat, ganz knapp an Bronze vorbei ist und außerdem ist die U23-Weltmeisterin geworden.
Genau, zum zweiten Mal, also hat ihren Erfolg von letztem Jahr bestätigt und Dritte wird Chloe Deigert, also ihre Teamkollegin, schlägt sie da knapp um die letzte Position auf dem Podium. Und Grace Brown hat es auch bis zum Ende spannend gemacht. Also sie hat erst vorgelegt, hat an der ersten Zwischenzeit geführt, hat dann Zeit verloren auf Demi Vollering in der Abfahrt und hat dann aber nochmal richtig aufgezogen und auf den letzten 10 Kilometern 24 Sekunden rausgeholt, auf sie oder wieder zurückgeholt und damit mit 16 Sekunden Vorsprung das Rennen für sich entschieden. Ja, und hat damit eben ihren Erfolg in Paris bestätigt. Und damit halt auch nochmal einen Weltmeistertitel für ihre Karriere obendrauf gepackt, bevor sie dieses Jahr das Rad an den Nagel hängt und ihre Karriere beendet.
Irgendwie schon krass, ne, dass die so eine, also was die für eine letzte Saison hinlegt vor dem Karriereende, ist ja wirklich, also sie hat ja glaube ich selber in einem Interview gesagt, wie in einem Traum und anders kann man es glaube ich nicht, kann man es nicht sagen. Also wir kommen ja gleich auch noch bestimmt zum Mixed Relay. Sie hat ja da auch noch das Gold geholt. Also der hat schon Doppelgold plus Olympiasieg im letzten Jahr. Ja, schon echt krass.
Ja, definitiv. Also dass da keine, also es klingt nicht so, als würden Zweifel aufkommen. Aber ich glaube, jeder würde es verstehen, wenn da doch noch Zweifel aufkommen und man sagt, ach komm, ich hänge doch noch ein Jahr dran.
Auf jeden Fall. Also, aber ey, ich glaube, es fällt vielen schwer, zum richtigen und perfekten Zeitpunkt aufzuhören. Und ich glaube, viel besser als bei ihr gerade geht's gar nicht. Wenn du jetzt aufhörst, klar, könnte man immer sagen, ist ja die ewige Diskussion, was könnte noch kommen. Aber wer weiß, ich glaube, es ist immer schwer, so ein Jahr zu wiederholen. Und deswegen lieber auf dem Höhepunkt aufhören. Ja, und beim Männerrennen, auch wie gesagt, es waren nur 6-7 Sekunden zwischen Ganna und Evenepoel, auch mega spannend. Ich glaube, Ganna wird sich mittlerweile auch denken, ey verdammt, dieser kleine Belgier, mit seinem Regenbogen-Logo auf seinem Dach in Belgien. Warum zur Hölle hat der, warum zur Hölle sowohl bei Olympia als auch jetzt bei der WM immer knapp geschlagen? Schon crazy.
Ja, es ist so, jeder kennt halt noch diese Zeit, wo man Gannas Sieg bei einem Zeitfahren halt überhaupt nicht hinterfragt hat. Also wo halt einfach klar war, wenn Ganna am Start steht, dann gewinnt er eigentlich das Ding.
Genau.
Die Frage war immer nur, mit wie viel Vorsprung. Und da denke ich mir auch so, das muss einen dann richtig wurmen, wenn das dann auf einmal schwierig wird. Aber ich erinnere mich, dass dein Papa in der Höllentour auch gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wer da immer die Sprints gewonnen hat in dem Jahr, aber er meinte, wenn man immer wieder gegen den gleichen verliert, ist es manchmal leichter, als wenn immer wieder ein anderer gewinnt, weil dann weiß man einfach, der ist besser. Und ja. Dann ist es besser, als wenn immer ein anderer gewinnt und man fragt sich, was man falsch macht.
Das war damals Baden Cook, der immer alle Sprints gewonnen hat. Yes. Der ein Jahr, hat er, glaube ich, 5 Sprints gewonnen und das grüne Trikot und danach nie wieder eine Etappe. Und das war genau das Jahr von Höllentour. Aber ja, nee, ich meine, Evenepoel hat ja auch selber gesagt, oder ich habe im Interview gelesen, dass er gesagt hat, dass irgendwie sein Powermeter nicht ging und somit ist er nach Gefühl gefahren, was halt natürlich auch echt schwer ist. Also wenn das stimmen sollte, stelle ich mir das echt richtig krass schwer im Zeitfahren vor. Und umso mehr Chapeau nach dem Doppel-Olympia-Gold. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, irgendwie auch alleine bei YouTube, bei Average Rob oder so, ich glaube, der ist ja wirklich so wie Jan Ullrich damals gefeiert wurde in Deutschland, das ist so Remco Evenepoel-Status, glaube ich, gerade in Belgien auch. Und,
ja, und Belgien ist ja nochmal krasser als Deutschland. Also Deutschland ist ja einfach Radsport immer nur so eine Randsportart. Aber in Belgien bist du ja einfach als Radfahrer so ein absoluter Nationalheld. Du bist ja eigentlich wie hier irgendwie ein Nationalspieler im Fußball.
Ja, ja. Und deswegen meine ich, also ich glaube, in dem jungen Alter, also ich würde behaupten, also wäre ich das gewesen, dann wäre ich in dem WM-Zeitfahren 12. geworden dann, weil ich glaube, ich wäre aus der Feierei nicht mehr rausgekommen. Und also ich will mich jetzt auf gar keinen Fall mit Remco Evenepoel vergleichen, aber auf einem ganz kleineren Status. Ich wusste es bei mir immer, wenn ich, da sind wir wieder beim Österreich-Thema, als ich, das war mal der große Unterschied, glaube ich, zu mir, meinem Vater auch. Ich habe mein erstes Profirennen bei der Österreich-Rundfahrt gewonnen und ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Vater mal zu mir gesagt hat, wenn er ein Rennen gewonnen hat, dann war er immer so, boah, geil, wenn ich jetzt gewonnen habe, dann scheint es zu laufen, dann kann ich jetzt so einen richtigen Lauf starten. Und bei mir war das so, geil, ich habe ein Rennen gewonnen, Saison ist gerettet. So, Haken dahinter. Jetzt muss ich erstmal nichts mehr machen. Also genau falsch rum. Und das meine ich so mit Evenepoel, wenn du Doppel-Olympia-Gold holst in Paris, so wie viel größer soll es werden, nachdem du Dritter in der Tour geworden bist. Und dann die Spannung hochzuhalten oder wieder nicht hochzuhalten, wahrscheinlich ist die Spannung schon abgefallen, aber die Spannung wieder hochzubringen für eine WM und dann nochmal deinen WM-Titel im Zeitfahren zu verteidigen. Ja, richtig krass.
Ja, vor allem, weil das Zeitfahren ja auch doch ganz, ganz anders war als Paris jetzt. Und, glaube ich, auch echt ein schweres Zeitfahren. Also ich glaube, Pacing war da richtig schwierig, weil ja eigentlich flach, dann Anstieg, dann Abfahrt, dann flach. Also dass man am Anfang nicht überpaced, aber trotzdem schnell genug fährt, weil man ja weiß, man erholt sich wieder ein bisschen in der Abfahrt. Und dann aber hinten raus vielleicht noch aufziehen kann, weil so flache 10 Kilometer ins Ziel können ja auch sich richtig noch ziehen wie Gummi, wenn man am Anfang zu tief gegangen ist im Anstieg. Also ich glaube, es war kein leichtes Zeitfahren, auch so technisch. In der Abfahrt hat man ja wirklich krasse Unterschiede gesehen, auch zwischen den einzelnen Fahrern und Fahrerinnen. Also eigentlich ein ganz, ganz cooler Kurs und interessanter Kurs. Und halt schön auch trotzdem zu sehen, dass die Zeitfahrer in Paris, die natürlich auch technisch gezeigt haben, dass sie die Besten sind, weil bei den Bedingungen war das natürlich auch ein richtiger Anspruch an die Technik, dass die beiden bestätigen konnten, dass sie halt dieses Jahr oder aktuell auf jeden Fall die Besten auf der Zeitfahrmaschine sind.
Ich fand auch, ich bin großer Fan von dem Zeitfahrparcours gewesen, wie du gesagt hast, mit dem Anstieg, mit dem technischen Abfahrten, mit Flachstücken. Also es war wirklich ein sehr unterhaltendes Zeitfahren und auch eins, wo du ja nie so richtig wusstest, was jetzt bei der nächsten Zwischenzeit passiert, aufgrund der Abwechslung der Strecke. Also es konnte immer, die Führung haben ja auch ständig gewechselt und
das fand ich
auch, also als Zuschauer mega, mega spannend. Und markiert euch den Tag und markiert euch diese Minute im Podcast. Jetzt kommt das erste Mal, dass ich was Positives über ein Mixed Relay Zeitfahren sage. Denn ich habe es gestern mir angeschaut und auch das war richtig, richtig spannend. Ich saß wirklich wie festgeklebt vorm Fernseher, hab mitgefiebert. Ich muss ganz ehrlich sein, als ich die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe dafür, war ich so, oh, Medaille wird schwierig. Und, oh, jetzt habe ich den Froschmalz. Sorry dafür. Und, ey, die sind um 0,85 Sekunden am WM-Titel vorbeigeschrammt, also denkbar knapp nach 56 Kilometern oder so. Ein Riesenchapeau an die Mannschaft, an Franzi Koch, an Janne Lippert, an Antonia Niedermayer, an Marco Brenner, an Miguel Heidemann und natürlich auch an Maximilian Schachmann. Und ein persönliches Anliegen von mir, ich glaube, ich habe es auch damals schon bei der Deutschlandtour bei der ARD gesagt, wenn ihr irgendeinen Teammanager zuhört oder irgendjemanden kennt, gibt Miguel Heidemann endlich mal einen Profivertrag, Alter. Wenn es einer verdient hat, dann der, ey.
Ja, definitiv. Miguel war auch mein Ansprechpartner, was auch die Einschätzung nochmal von der Strecke anging, vorm Kommentieren. Und ich fand es so schön, weil er diese Kurve durch den durch diesen Kreisel, wo man dann in den Gegenanstieg fährt, hat er als die Mutkurve betitelt. Weil er meinte so, man kann eigentlich Vollspeed durchfahren. Je mehr Speed man halt mitnimmt, desto weniger Kraft verschwendet man dann im Gegenanstieg. Aber man muss halt auch sich was trauen, ne? Also man muss auch dann laufen lassen.
Ja, und also ich bin gestern echt vom Fernseher gestorben. Also das war so spannend. Und wirklich auf dem Papier, fand ich, hatten andere Nationalitäten, andere Länder, stärkere Mannschaften. Aber die Männer sind schon eine übertrieben starke Zeit gefahren. Und ja, dann die Frauen, die haben ja sogar nochmal 20 Sekunden rausgeholt auf eine übertrieben starke Frauenmannschaft der Australierin, gerade mit einer Grace Brown, die das Ding gefühlt alleine nach Hause gefahren hat. Und am Ende 0,85 Sekunden, also wie knapp willst du es haben? Italien war auch nur 6 Sekunden dahinter um Bronze. Also deswegen, bei der EM habe ich ja noch ein bisschen geschimpft. Jetzt, ich habe auch wirklich, am Anfang lief es so ein bisschen nebenbei. Und all das, was ich bei der EM kritisiert hat, war jetzt bei der WM top. Also super spannendes Rennen, super spannender Parcours und auch richtig viele Mannschaften haben daran teilgenommen. Also auch.
Genau, ich hatte extra noch durchgezählt für dich, dass 20 Mannschaften am Start sind und dachte mir, damit bist doch auch bestimmt du zufrieden.
Voll, also damit ist es wirklich ein komplett ernstzunehmender Wettkampf. Ich glaube, die einzige Nation, die nicht teilgenommen haben, waren Belgien und Großbritannien. Warum auch immer, checke ich nicht. Also ganz ehrlich, also checke ich wirklich nicht. Macht gar keinen Sinn.
Vor allem, weil Großbritannien ja auch schon Erfolge gefeiert hat und auch Medaillen mit nach Hause genommen hat. Also
das verstehe ich, wirklich nicht. Aber alle anderen Teams, die da mitgefahren sind, krass. Also im Endeffekt, Australien wird Weltmeister in der Mixed Relay vor Deutschland und Italien. Alle anderen Teams waren ein bisschen abgeschlagen, aber die drei waren, glaube ich, innerhalb von 7 Sekunden. Und wie gesagt, zwischen Deutschland und Australien war es super knapp. Ich glaub,
und Frankreich trotzdem auch noch mit, nochmal zu Italien, glaube 15 Sekunden zu Italien. Ja, trotzdem stimmt. Auch noch eine schnelle Zeit. Ja.
Und deswegen, man, wer es live im Fernsehen gesehen hat, ich glaube, beim BDR waren alle happy, bei der Nationalmannschaft. Und natürlich, glaube ich, also bei dem knappen Abstand, da ärgerst du dich natürlich auch, dass du die Goldmedaille und den WM-Titel so knapp verpasst. Aber mein erster Eindruck war eher, dass sie sich alle krass gefreut haben über ihre Leistung und fast so ein bisschen ungläubig waren, wie knapp sie am WM-Titel vorbeigeschrammt sind, weil die, glaube ich, auch selber nicht damit gerechnet haben. Und deswegen auch da nochmal echt auch ein großes Lob an die Nationaltrainer, an Greipel und Korf. Wie gesagt, ich hatte das gesehen und dachte mir so, ah, was soll das für eine Mannschaft sein? Also, oder was heißt, das ist auch zu böse, aber ich dachte so.
Sagen.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Also,
weil Franzi Koch ja auch trotzdem super starkes Rennen auch gefahren im Einzel.
Nee, bei den Frauen, bei den Frauen, ja, aber so bei den Männern dachte ich halt auch eher so, da haben wir eigentlich andere, also wie bei der EM, okay, Wahlscheid ist jetzt vielleicht auf dem Parcours, gibt's bessere, aber auch, also Nils zum Beispiel, Nils Polit, hätte ich halt immer auf jeden Fall in der Mixed Relay gesehen und gut, Schachmann und Heidemann sind Zweiter und Dritter geworden bei der DM, das sind schon die beiden besten Zeitfahrer, also versteht mich nicht falsch, aber sozusagen, ich hatte andere Mannschaften gesehen und war so, von den Namen her gab es krassere Zeitfahrer. Also wenn du die italienische Mannschaft siehst, Affini, ja. Ganna und der Cataneos, das war der dritte. Und wenn ja. du die siehst und dann hast du die deutsche Mannschaft gesehen, war ich so, ja gut, die kassieren eine Minute, mindestens. Und die waren halt nur, hatten nur 20 Sekunden Rückstand, von daher will ich nur sagen, also gar nicht negativ, sondern nur positiv, was Brenner, Schachmann und Heidemann da abgeliefert haben, absolute Weltklasse. Und die Frauen auch.
Ja, und das finde ich halt auch das Schöne, aber auch an diesen Mixed-Wettkämpfen oder generell an so Team-Wettkämpfen, dass es halt mehr ist als der Einzelfahrer und die Namen, sondern es muss halt auch so ein bisschen wie beim Team-Pursuit auch, dass es halt, es muss einfach stimmen und es muss stimmig sein und man muss halt auch wie früher beim Teamzeitfahren, sich eigentlich nach dem schwächsten Fahrer so ein bisschen richten. Oder man muss halt diesen Fahrer haben, der sich halt komplett aufopfert, damit die anderen beiden Fahrer noch sparen können fürs Ende. Deshalb finde ich es halt super cool, weil es halt so wirklich durch und durch diesen Sportgedanken trägt. Und das gefällt mir halt wirklich sehr gut an dem Rennen. Und natürlich umso schöner, wenn die deutsche Mannschaft sich dann noch mit einer wirklich guten Leistung und einer Medaille belohnt.
Ja, also genau das habe ich mir halt auch gedacht. In den Einzelzeitfahren war es ja, bis auf Antonia Niedermayer, war jetzt nicht so, dass die Einzelleistungen da irgendwie rausgestochen sind. Aber deswegen halt, da sieht man halt was, also dass die deutsche Mannschaft ein mega gutes Team war. Und das, finde ich, hat man halt auch eben bei Italien und Australien gesehen, die sich halt, zumindest bei den Frauen, ja richtig schön auseinandergefahren haben, wo man dann halt gesehen hat, okay, da wird eben nicht Rücksicht auf die schwächste Fahrerin genommen, die möglichst lang mitzunehmen, dass die noch ein bisschen hinten raus pullen kann. Also auch deswegen einfach taktisch und als Team ist die deutsche Mannschaft mit Abstand am besten gefahren.
Und auch witzig, weil wir letzte Woche noch, als wir über die EM gesprochen haben, über Italien gesprochen haben und wie krass Italien immer so als Team abliefert. Und dass es dann ausgerechnet in so einer Teamkonstellation bei der Mixed Relay nicht funktioniert hat. Also eigentlich auch ganz interessant.
Ja, und mir tun halt immer dann auch so die Fahrer und Fahrerinnen leid, wenn du zu dritt startest, dann weißt du halt, da kommst du auf jeden Pedaltritt von dir an. Und wenn du dann relativ früh halt schon im Zeit von den Anschluss verlierst, dann, das machst du ja nicht extra, das ist halt übelst bitter und das tut mir immer richtig, richtig doll leid. Von daher, ich weiß selber, wie das war. Ich bin mal bei der Bahn-WM, waren wir mal im Finale um die Bronzemedaille, bei der 4 Kilometer Mannschaftsverfolgung und ich glaube, ich bin nach 1 Kilometer oder 1,5 Kilometern bin ich abgehangen worden und wir haben gegen Neuseeland die ganze Zeit geführt und uns wurde in der letzten Runde die Bronzemedaille weggenommen. Und dann kannst du ja mal raten, auf wen alle mit dem Finger gezeigt haben, warum die Bronzemedaille nicht mehr im Team ist. jetzt lacht man drüber, aber damals ist da für mich eine Welt zusammengebrochen, ey.
Voll, und den Druck, finde ich, spürt man halt auch vorm Rennen, weil man weiß halt auch, ich mache das jetzt nicht für mich. Und wenn ich abgehängt werde, dann gibt es noch irgendwie 5 andere Fahrerinnen im Team. Sondern man weiß halt, okay, wenn ich abgehängt werde, dann ist es halt wirklich für die Gesamtleistung schon ein richtiges Problem.
Ja.
Mit dem Druck geht man ja auch ins Rennen. Aber es macht natürlich auch trotzdem Spaß, weil man dann auch gefühlt einfach nochmal über sich rauswachsen kann. Vor allem, wenn die Teamdynamik gut ist und die Stimmung im Team gut ist.
Ja, also deswegen Riesenlob ans ganze Team, auch an Robert Pawlowski und alle vom BDR, die vor Ort waren, die Silbermedaille sticht für mich auf jeden Fall sehr raus gerade. Ist eine goldene Silbermedaille, würde ich sagen, bei Mixed Relay. Und Antonia Niedermayer.
Vor allem muss man das sich rot im Kalender markieren, oder ich werde es mir rot im Kalender markieren, dass Rick Zabel zum ersten Mal was Positives über den Mixed Relay gesagt hat.
Ja, weil es jetzt ein ernstzunehmender Wettkampf ist. Das war ja einfach das, was ich vorher so ein bisschen kritisiert hatte. Aber der Kritikpunkt wurde mir einfach genommen durch die Wertigkeit dieses Rennens. Und ich bin ja der Erste, der auch revidiert, wenn er was sagt, was nicht stimmt oder so. Von daher kann ich jetzt nur Gutes sagen. Damit sind die Zeitfahrwettbewerbe so ein bisschen abgehakt. für diese
WM. Ich wollte nur noch eins sagen, weil bei allem Lob, das wir jetzt gerade ausgesprochen haben, gab es, glaube ich, auch so ein bisschen Kritik oder gibt es noch immer ein bisschen Kritik an der Durchführung des Wettkampfs durch die UCI, weil es diesmal, glaube ich, auch so ein paar Probleme gab und weil ja auch immer noch so ein bisschen die Problematik ist, dass die Fahrer, dass es ja nicht wie bei einer Staffel irgendwie so einen wirklichen Staffelstab gibt, der übergeben wird, sondern dass die Männer ins Ziel fahren und die Frauen von der Startrampe fahren, aber die Frauen eigentlich gar keinen Blick haben auf das Ziel, sondern dann von Offiziellen mit der Fahne sozusagen der Start gegeben wird, was ja auch so eine komische Verzögerung macht, gegebenenfalls. Also da sind ja so viele Faktoren, die da irgendwie dazwischen auch Zeit kosten. Und wenn man dann sieht, dass halt wie knapp dann so ein Weltmeistertitel entschieden wird, ist es irgendwie, finde ich, eine ganz komische Konstellation.
Ja,
Und es gab wohl ein Problem mit dem algerischen Team, weil es hieß, dass die Algerier zwei Fahrer verloren haben und die Frauen gar nicht starten dürfen. Und dann kamen doch, also dann wurden die wieder von der Startrampe runtergeholt und, glaube ich, dieses World Cycling Center Team an den Start gelassen. Und dann kamen aber plötzlich doch zwei algerische Männer und dann wurden die World Cycling Fahrerinnen zu früh auf die Strecke gelassen. Dann hieß es auf einmal zu den algerischen Fahrerinnen, sie müssen jetzt starten. Die hatten sich aber gar nicht aufgewärmt, weil sie ja davon ausgegangen sind, dass sie gar nicht starten. Dann sind die das Rennen gefahren und dann waren ja die Startzeiten irgendwie
vertauscht.
Oh, und dann haben die einfach die Zeiten aufeinander gerechnet. Und natürlich waren es jetzt beides nicht Teams, die um den Sieg mitgefahren sind. Aber es macht natürlich für die Teams, die ja trotzdem viel da dran setzen und für die das ein wichtiger Wettkampf ist an dem Tag und halt auch für die Einzelfahrerinnen und Fahrer, macht es das Ganze natürlich schon irgendwie so ein bisschen sehr bitter. Also es hat
voll.
Also,
ja. Voll. Ja, voll.
Deshalb, da kann man, glaube ich, an der Art, es auszutragen, kann man noch ein bisschen arbeiten. Aber es ist ja noch in den Kinderschuhen und Growing Pains und sowas. Aber es könnte, glaube ich, noch in vielem ein bisschen verbessert werden.
Ich habe übrigens, weil wir ja letzte Woche auch über Radsport verbessern, / Triathlon verbessern geredet haben. Ich würde auch, weißt du, was auch interessant wäre, einen Mix-Relay-Rennen habe ich mir überlegt, was aber sozusagen ein Massenstart wäre. Denk das mal durch. Sozusagen ein Massenstart, aber die Platzierung der jeweiligen Fahrer wird nur addiert. Also du hast irgendwie, du startest mit drei Fahrern oder drei Fahrerinnen auch und die Platzierungen werden addiert. Also jetzt nicht so ein ganz normales Straßenrennen, weil das ist ja, haben wir ja schon und dann einfach der gewinnt, ist Weltmeister und das ganze Team fährt für den, sondern auch in dem Sinne, dass ein Team oder eine Nation Weltmeister werden kann und man würde die Platzierung der besten drei oder so addieren.
Also wie so eine Teamwertung im
Wie eine Teamwertung, genau. Aber ich glaube, das würde das Rennen halt krass verändern, weil wenn das halt als normales Straßenrennen gefahren werden würde, wäre es voll interessant, wie die Taktiken da aussehen. Also gerade wo es am Anfang neu ist, wäre voll interessant, also als Beispiel, stell mal vor, es wäre ein Sprint am Ende, dann wird ja niemand gegenseitig den Sprint anfahren, weil du müsstest ja nicht drei Sprinter eher haben, die alle unter die Top Ten fahren. Und ja. Also ist jetzt einfach nur mal so wieder komplett ins Blaue hinein, aber wäre an sich auch ein interessanter Wettkampf. Man könnte das ja so ein bisschen wie beim Mountainbike gibt es ja auch wie so eine Sprintdistanz, ein Shortrennen. Stell dir mal vor, das könnte man ja auch bei der WM machen, dass man sozusagen sagt, das Straßenrennen bleibt die Königsdisziplin, da wird einer Weltmeister. Aber ähnlich wie bei einem Zeitfahren gibt es vielleicht ein Kriterium oder so, 60 Kilometer. Und das muss ja auch nicht immer nur ein Kriterium sein, oder das kann ja mal ein Bergkriterium sein. Aber du schickst halt drei Fahrer ins Rennen und und dann werden halt alle drei Platzierungen zusammenaddiert und die Nation, die wenigsten Platzierungspunkte hat, in der Summe, ist Weltmeister. Wäre auch spannend.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Klingt aber auch fast ein bisschen gefährlich.
Warum?
Naja, weil man merkt ja immer so bei einem Lead-Out, funktioniert das ja auch so gut, weil man merkt, am Ende bleiben eigentlich nur noch Leute übrig, die Interesse am Sieg haben.
Ja.
Aber wenn jeder sein Interesse bis zum Ende behält, dann klingt es sehr messy.
Ja, den Punkt gebe ich dir. Aber also mich würde es jetzt interessieren, auch so wie wird das Rennen taktisch gefahren? Schauen sich einfach erstmal alle an oder attackieren welche und dann schauen die so, okay, jeder hat nur eine Nation drin, ist okay. So, die fahren vorne ihr Rennen aus, wir sprinten dann hinten um die restlichen Platzierungen. Oder hat eine Nation so zwei drin und dann so, wer macht da Nachführarbeit? Weil niemand würde ja seine Fahrerinnen und Fahrer verlieren wollen. Also es wäre taktisch gesehen, wäre es richtig spannend.
Ja, weil es halt nicht der klassische Radsport wäre, den man so kennt, sondern weil man halt nochmal den Radsport umdenken müsste. Das ja. macht es halt, glaube ich, dann so spannend.
Ja, voll. Aber naja.
Wenn wir über die Weltmeisterschaft gesprochen haben, am gleichen Wochenende war ja auch die Weltmeisterschaft im Triathlon in Nizza. Der Frauen. Und mit Laura Philipp haben wir mal wieder eine deutsche Siegerin in der Langdistanz.
Herzlichen Glückwunsch, hochverdient.
Ja, definitiv. Anne Haug leider raus mit Platten. Und Lucy Charles hat von vornherein ihren Start zurückgezogen, wegen einer Verletzung. Aber trotzdem ein gut besetztes Rennen. Und Laura Philipp vor Kate Matthews und Chelsea Sedaro, vorheriger Weltmeisterin vor 2 Jahren, wenn ich nicht lüge. Auf jeden Fall sehr krasses Rennen und Glückwunsch an Laura, die ja auch schon in unserem Podcast als Gast vorkam, sag ich jetzt mal.
Als Gast zu Gast war.
Zu Wort kam. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht, als Gast zu Gast war. Macht nicht so ganz Sinn, aber gut.
War eigentlich ist Männer, Triathlon WM auch? Schon nee. Spät. War die auch
nee,
im
was gibt da spricht jetzt
der Triathlon-Experte. Der Triathlon-Experte fragt wieder nach.
Genau, es gibt ja jetzt dieses neue Modell, dass die Männer in, oder dass es immer im Wechsel ist. Letztes Jahr sind die Männer genau. ja in Nizza gestartet, wo Sam Laidlaw dann gewonnen hat und die Frauen auf Hawaii. Und dieses Jahr ist es sozusagen gedreht. Die Frauen hatten ihr Rennen in Nizza und die Männer haben ihr Rennen dann auf Hawaii.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Glückwunsch an Laura Philipp. Und lass uns noch mal auf die Straßenrennen jetzt vorausblicken. Heute war ja schon das Juniorenrennen, wo Paul Fietzke Vierter geworden ist, ganz knapp die Bronzemedaille verpasst hat. Das trotzdem aller Ehren wert, riesen Glückwunsch. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so das nächste große Talent, was da heranwächst und jetzt in die U23 kommt. Also großes Lob an Paul. Und genau, gewonnen hat ein Italiener, Finn.
Ja, und bei den Frauen gab es einen Doppelt-Weltmeistertitel übers Zeitfahren und auf der Straße von Kat Ferguson, die ich glaube seit Ende August bei Movistar unter Vertrag ist. Also die haben da einen Schnapp gemacht.
Richtig geil. Also Straßenrennen bei der WM, immer richtig freue ich mich drauf. Also das Wochenende, wenn wir jetzt zeitnah die Folge rausbringen, Freitag U23-Rennen, Samstag Frauenrennen, Sonntag Männerrennen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja. Ja, ich bin bei allen Rennen sehr, sehr gespannt. Haben wir Favoritentipps?
Schwierig, muss ich sagen. Also natürlich gibt es irgendwie die klaren Favoriten, aber gleichzeitig ist WM dann doch irgendwie immer WM. Ich weiß es nicht, ob ich, also der ganze Pogacar-Talk zum Beispiel, da hat man ja auf jeden Fall das Gefühl so, ja, ein Pogacar, geht kein Weg dran vorbei, dass der das Ding holt. Andererseits weiß ich halt auch nicht, ob es dann am Ende halt wirklich so leicht ist, wie es klingt, weil man halt dran zurückdenkt, dass er halt dieses Jahr einfach schon so krass geliefert hat. Ich weiß es nicht.
Es ist ein langweiliger Tipp, aber es ist der Favoritentipp. Ich würde beim Straßenrennen auf Pogi tippen. Aber ich gebe dir recht, also das WM-Rennen ist schon oft ja auch mal ganz, ganz anders gelaufen, als man es erwartet hätte im Vorhinein. Von daher, da ist nichts sicher. Aber es ist mein Favoritentipp. Ich glaube, die Form hat er auf jeden Fall. Wenn das Rennen irgendwie in seine Karten läuft, dann glaube ich, dann wird er das auch nach Hause bringen. Und ich bin ganz ehrlich, mich würde es auch übelst freuen, weil irgendwie Pogi im Weltmeistertrikot stelle ich mir schon richtig geil vor. Also das stelle ich mir richtig geil vor.
Ja, und das ist halt auch das Witzige irgendwie, weil wenn man schaut, was der schon alles gewonnen hat und auch so die Grand Tour-Erfolge und dann ja trotzdem irgendwie, klar, bei Olympia auf dem Treppchen, aber kein Sieg und auch noch kein Weltmeistertitel, dann, das kommt einem ja fast falsch vor irgendwie.
Ja, und ich glaube auch, also ich glaube auch, dass er genau so ein Typ ist. Er hat ja nach der Tour gesagt, das einzige Ziel, was er noch hat, ist die WM. Und ich glaube auch, dass er da, also wenn der sich was vornimmt, dann kommt er dem halt meistens auch ziemlich nah, ne? Oder schießt halt dann auch wirklich ab. Und bei den Frauen tippe ich auf Lotte Kopecky. Ich sag, die verteidigt den WM-Titel.
Ja, das Gefühl habe ich irgendwie auch. Gleichzeitig, vor allem, weil ich bis jetzt auch immer noch nicht den Move verstehe, warum sie ihre Heim-EM nicht gefahren ist und weil ich so das Gefühl habe, sie wollte so richtig den Fokus legen. Andererseits ist sie dann das Zeitfahren gefahren. Bei der WM, wo ich mich dann gefragt habe, hat sie sich da mehr vorgenommen. Und dann habe ich so das Gefühl, dass aber Demi Vollering mit so richtig Wut im Bauch ankommt, weil Zweite im GC bei der Tour, Zweite im GC bei der Tour de Romandie und jetzt Zweite bei der Zeitfahr-WM. Die muss, glaube ich, so richtig Frust haben und will, glaube ich, unbedingt gewinnen und will auch die Regenbogenfarben oder die Regenbogenstreifen mit in die Niederlande nehmen, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, dass Lotte Kopecky die bessere Eintagesfahrerin ist. Also
eigentlich schon.
Wir haben
andererseits
Woche,
muss man
haben,
sagen, dass...
Wir haben aber letzte Woche... Ja, sag du.
Dass Demi Vollering auch Wahlschweizerin ist, ne? Also für die ist es sozusagen Heimrennen, ohne Heimrennen zu sein.
Ja, das motiviert auch und die wird den Parcours auch in- und auswendig kennen. Aber, also wie gesagt, in so einem Szenario, Frauenrennen ist ja dann doch so, dass da schon oft dann einfach die Stärksten am Ende übrig bleiben. Also, und wenn das der Fall ist, dann sehe ich halt eine Vollering, Kopecky, wir haben letzte Woche noch drüber geredet, dass sie sich ja auch berghoch so krass gemacht hat. Also ja. Bei einem Antritt ist Kopecky besser. Wenn die zu zweit ankommen, schlägt Kopecky Vollering im Sprint normalerweise. Also ist nicht,
naja, außer bei der Romandie.
Ja, ist nicht 100% sicher, aber normalerweise.
Ja.
Und das heißt so, also Vollering hängt Kopecky normalerweise nicht ab. Da musst du schon echt einen, klar, Tagesform, ne? Wenn du nicht mitgehen kannst, kannst du nicht mitgehen bei einer Attacke, auch weiß man immer vorher nicht, aber ja, also in meinem Kopf gerade fällt es mir irgendwie schwer, mir vorzustellen, in welchem Szenario eine Vollering Kopecky irgendwie richtig abhängt.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Was natürlich auch nochmal ein Faktor sein wird, ist, glaube ich, das Wetter, weil
ja,
es waren jetzt trotzdem irgendwie so eher so Hitzerennen bis jetzt und dann wird Samstag, glaube ich, nass. Bei den Männern wird es trocken, aber bei den Frauen wird es nass oder soll es nass werden und irgendwie so 12, 13 Grad in der Spitze. Das macht natürlich ein Rennen auch ganz anders. Vollering andererseits mag Regen. Ich weiß aber auch, dass eine Liane Lippert zum Beispiel häufig mal gut fährt, wenn es kalt und nass ist.
Ja.
Und zum Beispiel bei der Tour letztes Jahr bei ähnlichen Bedingungen eine Lotte Kopecky bei einem harten Kurs besiegt hat, im Sprint sozusagen, und sich den Etappensieg geholt hat. Deshalb, who knows? Who knows?
Nobody knows. Und ich sag mal, Lilly hat eigentlich eh noch ein Gut von dem WM-Rennen in Australien. Also da wäre sie eigentlich verdient Weltmeisterin geworden. Von daher hat sie noch ein Gut. Vielleicht so als kleines Dark Horse im Rennen geht sie da
rein. Haben ja auch
ja.
Und wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, dass Lilly halt spät ins Jahr gestartet ist wegen Verletzung.
Ja.
Aber manchmal kann das ja, wenn es hinten raus zäh wird in der Saison, ja auch einen Vorteil haben, weil man kommt zwar später in den Tritt, aber dann hat man hinten raus vielleicht noch mehr Körner, die anderen Leuten fehlen, die die Saison halt schon sehr früh eröffnet haben und sehr früh schon gepiekt haben. Deshalb, wir werden sehen. Und sie sieht auf jeden Fall topfit aus, muss man sagen. Und vielleicht bringt ja auch der Erfolg jetzt mit der Mannschaft einfach auch einen richtig guten Schwung und Motivation.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht wird es am Ende auch Polly Ferrand-Prévot, über die wir gar nicht geredet haben.
Ja, ich meine, wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen, dass sie eigentlich das krasseste Dark Horse ist, weil sie natürlich überhaupt kein Dark Horse ist. Aber jetzt halt auch schon seit 2018 kein Straßenrennen mehr gefahren ist.
Ja, und nasse Straßen bei einer Mountainbikerin, denke ich mir dann immer auch direkt so, das wird ja jetzt keine Probleme machen. Also eher im Gegenteil.
Und man muss sagen, sie ist ja, wenn ich mich recht entsinne, ist sie ja das Gravelrennen so als, und da haben ja viele gesagt, dass das Gravelrennen in Italien, also die erste Gravel-WM, gefühlt eher so ein bisschen Straßenrennen war vom Flair. Und da ist sie ja einfach hingekommen und hat das Ding gewonnen.
So sieht's aus. Also wir sind sehr gespannt. Also ich freue mich wirklich extremst auf die Straßenrennen, weil es ein schöner Parcours ist, weil einiges passieren kann, weil es ein bisschen unklar auch ist. Bei den U23-Männern kenne ich mittlerweile halt einfach leider nicht mehr ganz so viele. Aber ist für mich eigentlich traditionell immer mit das beste Rennen vom vom Wert des Entertainments.
Entertainment-Faktor.
Genau, und deswegen freue ich mich, das ist morgen schon direkt, ich bin halt morgen auf der Rückreise lang im Auto, aber ich glaube, ich werde das einfach, spätestens wenn das Finale losgeht, werde ich Leo ans Steuer setzen und mir dann das WM-Rennen ein bisschen angucken.
Ja, man hat halt bei denen das Gefühl, da wird irgendwie so mit dem Messer zwischen den Zähnen so richtig gefahren.
Genau, also ja, wir freuen uns drauf und wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall analysieren. Ist sonst noch irgendwas passiert in der Welt des Radsports oder des Sports im Transferkarussell? Ist da was passiert?
Ja, aber Max Walscheid hat ein Rennen gewonnen. Das ist passiert.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Omlop von Het Houtland, der Müllton. aber hast du es gesehen, wie es zustande gekommen ist? Ich auch nicht, weil ich finde es sehr interessant, dass er vor Dele Groenewegen gewonnen hat. Also nee, ja, ganz ernsthaft, riesen Glückwunsch an Max, freut mich sehr. Wir haben noch bei der EM über ihn geredet, da habe ich noch gesagt, er wird sicherlich nicht zufrieden gewesen sein mit seinem 12. Platz und zack, eine Woche später gewinnt er ein Ding.
Schau an,
immer noch ein Siegfahrer. Liebe Grüße, ist ja mittlerweile auch ein Podcast-Kollege von uns.
Stimmt.
Von daher, ich muss halt sagen, ich habe das Rennen mal, deswegen habe ich es gerade auch gesagt, ich habe das Rennen mal gehasst. Das war für mich so ein richtiges Rummelboxer-Rennen in Holland, Omloop van het Houtland. So Rennen habe ich wirklich mal gehasst zu fahren. Aber wenn man sie gewinnt, dann sind es auch schöne Rennen. Von daher.
Ja, und vor allem waren die auch trotzdem nicht schlecht besetzt. Also wenn man dann so sieht, wie viele gute Sprinter da mit am Start sind oder halt einfach auch so Klassikerfahrer, also egal, ja, ob dann ein Binyam Girmay, wie du gesagt hast, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Laurens Rex, also es sind ja trotzdem ein paar Leute am Start gewesen, wo man jetzt die man jetzt eher vielleicht auf dem Podium gesehen hätte.
Ja, aber das meine ich ja mit Max so, wenn man dem seine Wattwerte kennt und weiß, was das für ein Tier ist, da wundert es mich eigentlich, dass er nicht häufiger Rennen gewinnt oder auf dem Podium steht. Und jetzt hat er es mal wieder gezeigt, dass er es kann. Deswegen sehr, 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 sehr gut. Obwohl das ja mal so, man driftet halt auch, finde ich, schnell ab, wenn man auch nicht mehr im Sport ist. Habe ich letztens auch mit jemandem drüber geredet, dass man einfach nur noch die Siege sieht, ne? Oder die Podiumsplatzierungen. Und wenn man, also ich als Fahrer zum Beispiel, als ich selbst auch gefahren bin, das ist ja nicht allzu lange her, da weiß man auch noch einfach, was hinter einem 8. Platz oder einem 6. Platz auch für die Leistung steckt. Aber man merkt halt, gerade wenn man zum Beispiel so Rennen kommentiert bei der Deutschlandtour, merkt man halt wirklich, ein 6. Platz juckt nicht. So, und das ist so auch in der Außenwahrnehmung. Das ist halt brutal. Aber als Sportler, finde ich, darf man das nicht vergessen, wie wertvoll auch so ein 6. Platz ist. Aber deswegen umso besser, dass Max da jetzt ein Rennen gewonnen hat. Und Siege sind immer gut.
Ja, das ist auch das Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Siege sind immer gut.
Siege sind immer gut. Und ich sag mal und so, Tanja, ich war ja jetzt in Leogang. Es ist jetzt nicht allzu weit weg von Salzburg. Und vielleicht in Salzburg, da hat ja auch eine Firma, die im Radsport sponsert, vor kurzem neu eingestiegen ist, ihren Hauptsitz. Und da hatte ich ein sehr nettes Treffen und muss wirklich sagen, ich darf leider nichts im Podcast erzählen, aber ich habe so ein paar Internas mitbekommen, was so alles wie so ist. Boah, ich glaube, vielleicht fängt das Transferkarussell sich nochmal richtig an zu drehen bald. Mal schauen.
Oha, das war jetzt wieder mal ein Cliffhanger bei Parallelwelten. Ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Schluss, haben eine Stunde auf dem Tacho.
Genau. Ich muss jetzt auch echt pennen gehen, weil ich gehe morgen früh mit meinem Kumpel Manu in München frühstücken. Deswegen muss ich jetzt ins Bett.
Genau, ich muss auch ins Bett, weil ich muss morgen arbeiten und dann geht es direkt weiter nach Zürich. Und dann habe ich auch noch ein langes Wochenende vor mir. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal nach der WM und dann werden wir das, was wir jetzt vorbesprochen haben, nachbesprechen und werden mal sehen, was draus geworden ist.
Genau, wir hauen rein. Und ich finde es richtig schön, dass wir es mal wieder zeitnah hinbekommen haben, eine Folge aufzunehmen. Lass uns mal da dranbleiben.
Ja, ne? Ist gut, wenn ich erkältet bin und keine Zeit mit Training verbringe, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ja. Anscheinend auch zum Trinken vor allem.
Alles klar, Leute. Schöne Grüße. Ciao, ciao.
Tschüss. Viel Spaß beim WM-Gucken.